Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wie läuft Inklusion im österreichischen Schulsystem und was sind die Voraussetzungen für gutes Gelingen? Darüber sprechen wir in dieser Sendung mit Robert Thalhammer von der Bildungsdirektion der Bildungsregion Gmunden-Vöcklabruck. Außerdem, am 4. Februar vor genau 25 Jahren wurde die erste schwarz-blaue Koalition, damals unter Kanzler Wolfgang Schüssel, angelobt. Dies und natürlich die aktuellen Regierungsverhandlungen sind ein Anlass, sich damit zu beschäftigen, was die bevorstehende blau-schwarze Regierung in Österreich für Medienfreiheit bedeutet. Dazu ein Kommentar von FRS-Geschäftsführerin Julia Müllecker. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall. Am Mikrofon begrüßt Sie Magdalena Stammler. Inklusive Bildung bedeutet, dass Kinder mit Behinderungen und Kinder ohne Behinderungen in eine gemeinsame Schule gehen. So erklärt die Lebenshilfe auf ihrer Website in einfacher Sprache den Begriff inklusive Bildung. Und so leicht verständlich das auf Anhieb klingt, so herausfordernd kann es oft in der praktischen Umsetzung sein. Täglich beschäftigt damit ist die Bildungsdirektion, deren Aufgabe es ist, das Bildungsangebot vor Ort so zu ermöglichen, dass dadurch allen Schülerinnen und Schülern durchgängige Bildungswege ermöglicht werden. Aber wie sieht das konkret aus? Wie werden Ressourcen auf Schulen verteilt? Was braucht es aus Sicht der Behörde, damit der Schulalltag eben für alle SchülerInnen, ob mit oder ohne Behinderung, gut gelingen kann? Und was ist mit dem Rechtsanspruch auf inklusive Bildung, der in Österreich für Kinder mit Beeinträchtigung nur bis zum Ende der Pflichtschule besteht? Dazu sprechen wir mit Robert Thalhammer von der Bildungsdirektion. Er ist als pädagogischer Leiter der Bildungsregion Gmunden-Vöcklabruck zuständig für rund 800 Schülerinnen und Schüler in unserer Region, die erhöhten oder sonderpädagogischen Förderbedarf haben. Ich habe Robert Thalhammer im FRS-Studio in Bad Ischl getroffen. Ja, wie funktioniert Inklusion in der Schule eigentlich und was für Rahmenbedingungen braucht es dafür? Dieser Frage widmen wir uns diesmal im Widerhall. Wir sprechen dazu mit Robert Thalhammer von der Oberösterreichischen Bildungsdirektion. Er ist Leiter der pädagogischen Abteilung in der Bildungsregion Gmunden-Vöcklabruck. Herzlich willkommen, Herr Thalhammer.
Grüß Gott.
Herr Thalhammer, fangen wir ganz praktisch mit einem Beispiel an. Nehmen wir an, ich bin Mutter eines Kindes mit Beeinträchtigung, das jetzt schulpflichtig wird und ich möchte, dass mein Kind in einer inklusiven Regelschule unterrichtet werden kann. Wie funktioniert das? Wie schaut das in der Praxis aus?
Ja, in der Praxis beginnt das bereits im Kindergarten. Ihr Kind wird ja dann schon mehrere Jahre oder zumindest im letzten Jahr betreut und wird dieser Integrationsbedarf wird dort festgestellt. Und da gibt es spezielle Kindergartenkräfte, die dann das auf, wenn es die Eltern erlauben, der Schule weitermelden. Und dann kommen meine Mitarbeiterinnen, die Diversitätsmanagerinnen vor Ort in den Kindergarten, wenn es die Eltern erlaubt haben, beobachten mal das Kind, wie arbeitet es im Kindergarten und welche Bedürfnisse stehen an. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage für den Schulbeginn dann nach der Schuleinschreibung, weil wir ja nicht jedes Kind in jeder Schule inklusiv betreuen können. Manchmal fehlen wirklich noch bauliche Maßnahmen und manchmal muss man auch schauen, dass das Personal dort vorhanden ist, eine besonders geschulte Sonderpädagogin zum Beispiel, die dann ihr Kind dann aufnimmt in die Schule und dann durch die Volksschuljahre dann begleitet.
Was sind denn da die Aufgaben der Bildungsdirektion, wenn Sie gerade schon sprechen über die Rahmenbedingungen und auch das Personal?
Naja, die Rahmenbedingungen, Sie haben zuerst schon in der Begrüßung gesagt, Inklusion. Inklusion wäre eigentlich, dass wir jedes Kind, das besondere Bedürfnisse hat, vor Ort am eigenen Schulstandort beschulen. Das geht sich aber meistens, wie schon gesagt, aus baulichen Gründen nicht aus. Und wir müssen auch schauen, dass wir die Ressourcen, die da dafür zur Verfügung stehen, auch bündeln. Deshalb wird dann vor Ort einmal geschaut und bei uns in den Besprechungen geschaut, ist das jetzt ein Kind, was eher vielleicht in der Sonderschule bestens betreut wird, weil eben dort die Einrichtungen da sind, um das Kind dort gut zu betreuen. Oder wir suchen dann eine Integrationsklasse, wo dann vielleicht mehrere Kinder, 4, 5 Kinder mit ähnlichen Bedürfnissen dann zusammenkommen und dann im besten Fall von einer Sonderschullehrerin und einer Schulassistentin und der Klassenlehrerin dann begleitet werden.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das ist vor Ort nicht immer möglich. Was für Voraussetzungen braucht es denn? Wenn wir jetzt einmal, Sie haben die baulichen Maßnahmen angesprochen, aber vielleicht lassen wir die mal kurz ein bisschen weg. Gibt es irgendwie Möglichkeiten, die das, oder gibt es Umstände, die das besser ermöglichen, in einer Schule inklusive Bildung bereitzustellen?
Ja, jetzt sage ich mal, die Ausstattung in einer Sonderschule ist meistens auch mit Therapieräumen, mit Entspannungsräumen und so weiter verbunden. Kinder brauchen nicht einen Schulunterricht, der 5 Stunden dauert am Tag, sondern brauchen auch dazwischen wieder mal Erholungsphasen. Und wenn das vorhanden ist, ist es natürlich umso besser. Meistens wird auch geschaut, dass jetzt ein zweiter Raum zur Verfügung steht, wo man eben auch ausweichen kann und auch so eine Cooldown-Phase vielleicht einmal herbeiführen kann, was für das Kind ganz gut ist. Daher wird auch jetzt bei Umbauten in den Schulen immer darauf geachtet, ist das ein Standort, wo das vermehrt anfallen könnte oder in den letzten Jahren angefallen ist, dass man Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf betreuen muss und dann werden auch spezielle Funktionsräume dafür vorgesehen. Und das sind eben diese Voraussetzungen. Ja. Und das Zweite ist natürlich auch personell, haben Sie zuerst schon gesagt, wir haben nicht eine Unzahl von Sonderpädagoginnen, sondern wir müssen diese auch bestmöglich einsetzen, weil es hat ja in den letzten Jahren auch keine Sonderschullehrerinnen-Ausbildung gegeben.
Bräuchte es die aus Ihrer Sicht nach wie vor?
Ja, dazu stehe ich, sage ich auch immer wieder, dass wir die Ausbildung der Sonderpädagoginnen brauchen würden. Ich weiß, dass gerade ein Umdenken stattfindet und dass das wieder an den pädagogischen Hochschulen gestartet wird. Aber bis die fertig sind, wird es noch ein paar Jahre dauern.
Und warum finden Sie es wichtig?
Weil also diese besonderen Bedürfnisse der Kinder schon besondere Ausbildung voraussetzen. Und die Volksschullehrerin, wo man glaubt, die kann das alles inklusiv mit erledigen, ist mit anderen Dingen so derartig beschäftigt, dass dann Kinder mit einem sonderpädagogischen Förderbedarf vielleicht zu kurz kommen.
Ja, da sprechen Sie schon eine ganz konkrete Herausforderung an, die den Lehrern, den Lehrerinnen begegnet im Alltag, nämlich, dass sie schon ganz schön gefordert sind, oder? Mit dem normalen Schulalltag und dann Inklusion, inklusive Bildung auch zu ermöglichen. Was sind da die konkreten Herausforderungen im Alltag?
Ja, die konkreten Herausforderungen im Alltag sind, dass trotz eines verpflichtenden Kindergartenjahres am Schluss viele Kinder zu uns in die Schule kommen, die eigentlich das soziale Miteinander noch nicht gelebt haben. Und das dauert, und das höre ich von den Lehrerinnen der ersten Klassen, nicht bis Weihnachten, wie es früher gedauert hat, sondern heute schon bis Ostern oder noch länger bis in die zweite Klasse hinein. Wir haben viele Kinder, die haben im sozial-emotionalen Bereich große Schwierigkeiten.
Ja, ist ein Thema, auf das wir im Gespräch gerne noch kommen werden. Ich möchte jetzt zurückkommen auf einen Begriff, den Sie schon gesagt haben, nämlich den sonderpädagogischen Förderbedarf. Das ist ja sozusagen die Voraussetzung, dass dieser Förderbedarf festgestellt wird, damit Inklusion überhaupt bereitgestellt werden kann oder damit ein Kind in der Schule die Unterstützung bekommt, die es vielleicht zusätzlich noch braucht. Wie wird denn dieser sogenannte sonderpädagogische Förderbedarf eigentlich festgestellt? Wie kommt es dazu?
Naja, da gibt es in der Schule, also in der Schule wird festgestellt, dass es besondere oder ein paar Auffälligkeiten gibt, dass das Kind eine große Lernschwäche mitbringt, die man vorher nicht gekannt hat oder auch ein Verhalten, das man mit normalen Dingen nicht erklären kann. Es kann die Lehrerin nicht von selber sagen, das Kind hat einen sonderpädagogischen Förderbedarf, sondern da ist ein langes Prozedere dann vorgesehen, nämlich die Schule meldet einmal einen Bedarf an die Bildungsdirektion. Die Bildungsdirektion gibt dann den Auftrag, eben, dass zum Beispiel ein klinischer Psychologe oder Psychiater eine Untersuchung einmal durchführt, und nur aufgrund von diesen Befunden kann dann die Rechtsabteilung der Bildungsdirektion einen Bescheid ausstellen, der dann sagt, das Kind hat einen sonderpädagogischen Förderbedarf oder braucht einen erhöhten Förderbedarf.
Und in welchem Ausmaß kann man sich das vorstellen? Weil es gibt ja ganz unterschiedlichen Förderbedarf. Also es gibt ja alle möglichen Arten von Beeinträchtigungen. Es gibt alle möglichen Arten von Unterstützungsbedarf, ganz einfach. Wie wird denn dann erhoben oder bestimmt, jetzt auch von der Bildungsdirektion, wie hoch dieser Förderbedarf ist? Zum Beispiel konkret, wie viele Stunden eine Unterstützungslehrerin, ein Unterstützungslehrer zur Verfügung steht?
Ja, die Grundlage ist dieser Befund dieser Expertinnen und Ärzte, wo die Diversitätsmanagerinnen dann bei uns in der Bildungsdirektion lesen sich diese Befunde ganz genau durch und vergleichen, also wo ist wirklich der Bedarf jetzt gegeben, in welcher Größenordnung, kann das die Lehrerin selber noch abdecken, wenn das eine Lernschwierigkeit ist, da kann es eine Volksschullehrerin meistens auch abdecken, aber wo braucht man noch zusätzliche Kräfte? Und dann wird aus diesem Topf, der uns zur Verfügung steht, von sonderpädagogischen Fördereinheiten, wird dann genommen, was die Schule braucht. Meistens ist es nicht ausreichend aus der Sicht der Schule, aber wir können uns auch nur nach der Decke strecken. Was da ist, wird dann versucht, so gut wie möglich zu verteilen.
Wird das dann auch überprüft, weil Sie schon gesagt haben, meistens ist es nicht genug? Wird das überprüft und adaptiert dann?
Es ist so, dass dieser sonderpädagogische Förderbedarf, die Stunden, die wir haben, haben wir kein Auslangen. Und die Schulqualitätsmanager, die Schulaufsicht haben, geben aus ihrem pädagogischen Steuerinstrument auch meistens noch Stunden dazu, damit dieser Bedarf auch ordentlich abgedeckt werden kann. Das sind dann die Zweiten, die das auch mit überprüfen.
Das heißt, da gibt es einfach Stunden aus unterschiedlichen Töpfen, verstehe ich das richtig?
Richtig, und das wird dann zusammengeführt und dann geschaut, dass man das Bestmögliche eben für diese Gruppe oder für dieses Kind dann erreicht.
Gibt es da auch Kinder, die da nicht mit erfasst werden bei diesem sonderpädagogischen Förderbedarf und die aber doch im Unterricht trotzdem zeigen, dass sie erhöhten Unterstützungsbedarf haben?
Ich habe vorhin schon beschrieben, der Weg wäre eigentlich schon vom Kindergarten weg zu wissen, dass es da Kinder gibt, die einen Bedarf haben, damit wir am Schulanfang wissen, da ist sofort Unterstützung zu geben. Schwierig ist es natürlich, wenn Eltern das verweigern. Manche gibt es, die sagen, wir wollen unserem Kind eine neue Chance geben. Ja, und dann sind aber alle Ressourcen vergeben an die Schulen. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn das wirklich dann im Oktober, November, Dezember auffällt, da tun wir uns wahnsinnig schwer, dann die Kinder ordentlich dann mit sonderpädagogischen Einheiten zu beschulen, und manchmal ist dann öfters auch nur die Möglichkeit gegeben, die Schule zu wechseln. Entweder in eine Integrationsklasse oder in eine Sonderschule.
Jetzt haben Sie vorher schon gesagt, dass es immer wieder Schwierigkeiten gibt, auch mit der sozialen, emotionalen Ebene, wenn jetzt zum Beispiel Kinder in die Volksschule gehen. Ich habe auch mich ein bisschen umgehört bei Lehrern und Lehrerinnen, die auch berichten, dass auch in der Wahrnehmung direkt vor Ort in der Schule das einfach zunimmt, dass Kinder mit sozialen Schwierigkeiten kommen, Kinder mit kognitiven Aufmerksamkeitsproblemen, vielleicht auch psychische Erkrankungen, die auch zunehmen, da gibt es ja auch Zahlen dazu. Wie kann denn das Schulsystem darauf reagieren?
Ja, das ist äußerst schwierig im Schulsystem. Da müsste vorher schon gute Aufklärungsarbeit geleistet werden. Ich kenne noch keine Studie dazu, aber wir haben die Zahlen, die uns dann in der ersten Klasse Volksschule zeigen, dass es sehr viele Kinder, und die werden momentan von Jahr zu Jahr mehr, mit sozial-emotionaler Störung zu uns kommen. Wir sprechen in unserem Jargon auch ein bisschen vom Handy-Autismus. Wenn ich Kinder sehe, die im Kinderwagen liegen und die werden mit einer Halterung und einem Handy ruhig gestellt, später dann in Restaurants und so weiter, da liegt sofort das Handy daneben. Bei jeder Autofahrt wird das Kind mit einem Tablet besänftigt und beruhigt. Dann lernt das Kind nie, mit anderen Personen zu kommunizieren, beziehungsweise die Emotionen des anderen, des Gegenüber wahrzunehmen, weil das eine ist halt ein Handy oder ein Tablet, aber mit Menschen, der Umgang wird dann erst im Kindergarten oder in der Schule geübt. Und da passiert manchmal nicht das Richtige. Nicht umsonst haben wir auch sehr viele Suspendierungen, jetzt schon in der ersten Klasse Volksschule.
Was passiert denn da, dass Kinder suspendiert werden in der ersten Klasse Volksschule?
Ja, ich habe Ihnen eh schon gesagt, beim Hereinkommen, ich bin schon sehr lange in diesem Job, also das war, wie ich angefangen habe, vor 19 Jahren in der Schulaufsicht, das war ein No-Go, einen Erstklasser zu suspendieren und zu sagen, du darfst nicht mehr in die Schule gehen. Da haben wir, also Erziehungsmittel, die wir hatten, waren dann ausreichend, mit den Eltern ein Gespräch zu führen und, also das Kind zurechtzuweisen, das geht so nicht, ja. Momentan reicht das nicht mehr aus. Es geht bis hin zu verletzenden Verhalten dieser Kinder. Und wir müssen einmal schauen, wie schafft man eine Pause zwischendurch, damit man das Kind dann vielleicht auch von irgendeinem Arzt begutachten lässt, warum verhält es sich so. Und leider Gottes haben wir da, auch heute hatte ich da wieder einen Fall, wo das passiert ist. Und das ist jetzt in den ersten Klassen häufiger, wie in höheren Klassen schon fast. Und das ist immer wieder das gleiche Problem. Die können mit anderen Kindern sehr schwer zusammenarbeiten, zusammen lernen, zusammen spielen.
Ja, gleichzeitig gibt es aber schon auch Zahlen, die belegen, dass beispielsweise in den Jahren 2020, 2021, also wo wir die Corona-Lockdowns hatten, wir wissen das alle noch, worunter auch Kinder heute noch sehr viel Leiden unter den Folgen, Kinder und Jugendliche, also psychische Erkrankungen. Ja, das alles häuft sich und es bleibt trotzdem irgendwie die Frage übrig, wie kann das Schulsystem darauf reagieren und vielleicht auch, welche Maßnahmen, Handlungsmöglichkeiten braucht es seitens Politik?
Ja, also zu Corona nur, das hat natürlich die ganze Situation verschärft. Das ist aber, geht in die gleiche Richtung. Eltern waren viel im Homeoffice zu Hause, haben eine Ruhe braucht, um ihre Arbeiten zu erledigen. Und ich nehme an, dass auch dort Kinder in dieser Altersgruppe, also mit Technik, ein bisschen ruhig gestellt worden sind. Ja, wir haben sie jetzt. Also wir hoffen, dass das sind genau die Kinder, die jetzt also in die Schule gehen, die jetzt beginnen. Wir versuchen natürlich jetzt dort auch massiv, also einzuwirken, damit das besser wird. Aber wenn die Politik gefordert ist, wir sagen schon die letzten Jahre immer wieder, wir bräuchten in der ersten Klasse Volksschule oder auch in der zweiten eine Doppelbesetzung von Lehrern. Also dass zwei Lehrkräfte da sind, dass wenn es ein Kind einmal zu wird oder ja, sich sozial nicht richtig verhält, damit diese zweite Person zumindest das Kind jetzt nochmal beruhigen kann und der Unterricht in der Klasse ordentlich weitergeführt werden kann. Das heißt, es geht letztlich auf das hinaus, wir brauchen mehr Personal.
Ja, wie macht man denn das mit dem Lehrermangel, der sowieso gerade ein Riesenthema ist?
Das ist es ja. Also auf der einen Seite, diese Doppelbesetzung kostet natürlich noch zusätzliche Lehrkräfte. Wir brauchen sie nicht überall, ja, das muss man auch dazu sagen. Ich denke da an ein Springer-System, also dass man dort, wo man dann merkt, da gibt es Probleme, dass man dort noch zusätzlich einsetzt. Nicht generell, wir werden nicht in jeder Volksschule eine Doppelbesetzung brauchen, aber dass wir zumindest da aushelfen können und ja, auch Betreuungslehrerinnen, die ja ausgebildet sind für Kinder mit diesen Schwächen, dass wir dort auch noch mehr hätten. Dieser Lehrermangel, der da so hoch stilisiert wird, muss ich Gott sei Dank sagen, ist in unserer Region sehr, sehr mäßig nur ausgeprägt. Also wir haben fast alle Stellen immer wieder besetzt. Also es gibt immer wieder kleine Ausfälle durch Krankenstände und so weiter. Und dann kommt halt wer. Aber wir haben immer wieder kein Problem gehabt, das nachzubesetzen. Und somit würde ich auch sagen, es gäbe eine Möglichkeit von Umschichtungen im System, wo wir das schaffen würden. Und mit ein bisschen politischen Zugeständnis, ein bisschen mehr Personal, dann wären wir sicher gut dran.
Ja, das sagt Robert Thalhammer von der Oberösterreichischen Bildungsdirektion, Leiter eben der Bildungsregion Gmunden und Vöcklabruck. Ja, Herr Thalhammer, Sie haben jetzt schon gesagt, es ist in unserer Region der Lehrermangel gar nicht so ein Thema. Und wir haben eigentlich jetzt ein bisschen die Kurve genommen von unserem eigentlichen Thema inklusive Bildung zu allgemeinen Themen wie der Lehrermangel. Ich wollte jetzt noch ein bisschen, wir haben jetzt die meiste Zeit eigentlich über die Volksschule gesprochen, ich wollte jetzt noch ein bisschen über die höhere Schule auch sprechen. Es ist in Österreich so, dass Kinder mit Beeinträchtigung eigentlich einen Rechtsanspruch nur haben, bis sie 14 oder bis zur 9. Schulstufe, bis zum Pflichtschulabschluss auf eine inklusive Bildung. Und es heißt da in den Regelungen recht mit großem Interpretationsspielraum, für Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf besteht auch an allgemeinen Schulen mit Zustimmung des Schulerhalters und der zuständigen Schulbehörde die Möglichkeit, ein freiwilliges 11. und 12. Schuljahr zu absolvieren. Jetzt haben wir gerade in Vöcklabruck einen Fall gehabt, der ein bisschen durch die Medien gegangen ist, wo ein junger Mann mit Down-Syndrom um einen Schulplatz gesucht hat in der HLW, der Don Bosco-Schulen, und der wurde abgelehnt, mitunter auch, weil die Schule der Meinung war, die entsprechenden Fördermaßnahmen nicht gewährleisten zu können. Wie können wir denn mit solchen Dingen umgehen?
Naja, zu diesem aktuellen Fall muss ich sagen, das war eine Privatschule, die natürlich Kinder aufnehmen kann oder auch ablehnen kann. Das ist einmal die eine Sache. Wenn dieser Schüler dort keinen Platz findet, dann werden wir einen Platz in unserem Schulsystem für dieses Kind finden müssen, weil er ist auch noch ein Pflichtschüler. Aber es geht, Sie haben jetzt erst gefragt, über das 11. und 12. Schuljahr. Ja, die Zustimmung der Schulbehörde und des Schulerhalters ist da nötig. Von der schulbehördlichen Seite, also von unserer Seite, gibt es kein Veto. Ja, weil wir sagen, okay, die Kinder müssen bis 18 ausgebildet werden, sie sollen in ihrem sozialen Umfeld bleiben in dieser Schule, das passt gut für sie. Woran es jetzt scheitert momentan an einigen Stellen, ist die räumliche Situation. Also wenn die Berechtigung da wäre zu bleiben, und das ist jetzt, da kommt der Schulerhalter ins Spiel. Wir müssen auf alle Fälle die Kinder beschulen, die schulpflichtig sind. Und für die gibt es auch Ressourcen und für die, die heute halt drüber sind, gibt es keine. Und wenn aber dann noch Platz vorhanden ist, dann können wir sie gerne im 11., 10. sowieso, aber auch im 11. und 12. Schuljahr noch in der Schule behalten. Und da haben wir riesige Probleme, nämlich die Räume gingen uns aus und da kann es passieren, dass die eine oder andere erhaltende Gemeinde leider schon die Eltern dann informieren muss, na, wir können heuer keine Kinder im 12. Schuljahr nehmen, weil wir so viel Platz brauchen, so viele Klassen für Kinder im Pflichtschulalter.
Also sind faktisch die Räume sind zu wenig?
Die Räume sind zu wenig. Das ist schwankend von Jahr zu Jahr. Also für das kommende Schuljahr ist leider so, dass wir jetzt schon wissen, wir bekommen sehr viele Kinder, wo der beste Platz für sie in der Sonderschule ist. Also dort, weil dort ihre Bedürfnisse und aufgrund ihrer erheblichen Behinderung es dort am besten ist, dass wir dort die Räumlichkeiten brauchen für diese Kinder. Aber leider Gottes, dann für die im 12. Schuljahre müsste zugebaut werden oder weiter ausgebaut werden. Das lässt sich meistens in dieser Zeit nicht machen. Deshalb hat der Schulerhalter, wenn er keine weiteren Räumlichkeiten in unmittelbarer Nähe findet, auch die Möglichkeit, das Veto zu geben.
Ja, aber wenn man das Veto geben kann, dann entsteht ja auch kein entsprechender Druck, glaube ich, auf die Schulen. Braucht es nicht da vielleicht eine gesetzliche Änderung, damit den Schülern, Schülerinnen, die auch tatsächlich ein 11., 12. Schuljahr absolvieren möchten, nicht die Möglichkeit verwehrt wird, allein aufgrund der Tatsache, dass es nicht genügend freie Räume gibt?
Ja, wir sind ständig bemüht, die Situation zu verbessern. Wenn ich jetzt Vöcklabruck andenke, die Sonderschule, Bester-Lotzi-Schule, Platz aus allen Nähten, also dort haben wir eben keinen zusätzlichen Platz mehr. Wir sind jetzt drum und dran an einem anderen Standort eine Sonderschule anzuschließen bei einem Neubau, das ist schon alles in Planung und noch nicht ganz spruchreif, darum bitte ersparen Sie mir jetzt, dass ich den Ort benenne, aber es wird von unserer Seite mal für die nähere Zukunft geschaut, also oder schon weitere Zukunft. Unmittelbar reagieren wir dann so, dass wir natürlich die Eltern rechtzeitig informieren, dass es für ihr Kind im 12. Schuljahr schwierig wird und die Eltern werden unterstützt, bei Institutionen wie Lebenshilfe und so weiter, dass sie dort einen Platz bekommen. Also ganz so, dass wir sie in den Regen stehen lassen, das kommt für uns mit unserer pädagogischen Herzen sicher nicht in Frage.
Aber ich will Sie da gar nicht ins Eck drängen. Ich glaube trotzdem, man muss sich überlegen wahrscheinlich, was das für ein selbstbestimmtes Leben heißt von diesen Schülerinnen und Schülern, die dann doch raus müssen aus der Schule, obwohl sie gerne noch weitermachen würden und obwohl es vielleicht auch möglich wäre.
Das ist uns sehr bewusst und wir würden sie auch gerne in der Schule lassen, aber wo kein Platz ist, ist leider kein Platz und da müssen wir unsere Bemühungen in andere Richtungen lenken.
Und wenn Sie schon sagen, Sie wären da auf alle Fälle zu allem bereit und setzen sich auch ein dafür, was bräuchte es denn für Rahmenbedingungen, für Voraussetzungen, damit das möglich wäre?
Ja, wie halt überall Geld. Ja, wir brauchen Geld für den Ausbau von diesen Schulen, damit sie auch ordentlich ausgestattet werden. Wir brauchen Geld fürs Personal. Ja, und das Riesenproblem, was wir in der Sonderpädagogik haben, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren das schon ist, aber es sind, glaube ich, mindestens 30 Jahre, wird davon ausgegangen, dass 2,7% der Kinder sonderpädagogischen Förderbedarf benötigen. In unserer Region sind wir bei 5%. Und da sind wir besser dran, wie so andere Regionen sagen wir, im städtischen Bereich. Aber wir haben praktisch das Doppelte an Schülern und Kindern da, die wir mit diesen Ressourcen betreuen müssen. Das ist sowohl stundenmäßig als auch räumlich. Da braucht es dringend eine Änderung. Und wir haben beim letzten Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern sehr darauf gehofft, dass sich da etwas ändert. Aber es ist nicht gekommen.
Das heißt, da braucht es einfach auch von der Politik mehr Wille.
Richtig, ja.
Die Kinder haben halt keine so gute Lobby.
Ja, aber die Eltern bewirken schon sehr viel und da ist schon die Lobby der Eltern ist schon wichtig. Aber man kann es nicht oft genug sagen und darum sage ich es auch hier. Wir brauchen da mehr und man darf das nicht vergessen. Aber es ist halt immer wieder bei diesen Finanzausgleichsverhandlungen, die nur alle paar Jahre stattfinden, gibt es dann auf einmal wieder ein Thema, wo es momentan aktueller ist. Und da war halt auch zum Beispiel die Gesundheit und Pflege im Alter. Das sind halt Dinge, die dann aus dem gleichen Topf irgendwie finanziert werden sollten und dann sind es halt wieder mal die Kinder, wo man sagt, das ist schon so lange gut gegangen, wird schon noch weiterhin so gut gehen. Ja? Gut gehen tut es deshalb, weil so viele Lehrerinnen und Unterstützer dort so gut arbeiten und auch mit den Eltern eine gute Zusammenarbeit ist.
Ja, das ist auch ein bisschen polemisch fast, dass man mit anderen Sozialbereichen dann um Finanzierung buhlen muss, weil, wie wir wissen, gibt es ja auch in der Gesundheit und Pflege liegt einiges im Argen. Jetzt haben wir allerhand darüber gesprochen, was im Themenbereich Inklusion und Bildung passiert und vielleicht auch passieren sollte. Dann vielleicht die allerletzte Frage für heute. Wie können denn Schulen Ihrer Meinung nach noch besser unterstützt werden, um sich auch dem Thema Chancengleichheit und Inklusion besser widmen zu können?
Naja, wäre jetzt eine Zusammenfassung von dem, was ich heute schon gesagt habe. Das beginnt beim Schulbau, dass das behindertengerecht gemacht wird. Es wird jetzt immer drauf geschaut bei allen Umbauten, dass zumindest ein Lift eingebaut wird oder es ebenerdig ist, sodass einmal da keine Barrieren sind, dass man die Schule besuchen kann. Es sind ja nicht nur Lernbehinderungen, sondern auch Körperbehinderungen, die da zu tragen kommen. Dann natürlich, wie gesagt, wir brauchen Personal. Die Ausbildung von Sonderpädagoginnen ist eine unbedingte Notwendigkeit, dass das wieder angegangen wird und Personen, die sich dazu berufen fühlen und das gerne machen würden, die kann man nicht einfach ausschließen von so einer Ausbildung, weil das sind unsere Experten. Die sehen schon mehr wie vielleicht ein anderer Lehrer, der halt fachlich gut ausgebildet ist. Wir brauchen diese speziell ausgebildeten Kräfte. Schulassistentinnen, die halt beim täglichen Unterstützen in der Schule, die helfen den Kindern beim Ausräumen der Schultaschen bis hin, manche müssen gewickelt werden, gefüttert werden oder sogar medizinische Dienste, wenn die Kinder sondenernährt werden. Also es gibt von bis und da brauchen wir auch spezielle Kräfte. Ja, ich weiß, wie halt jeder, man sucht das Geld, das wir dafür brauchen, aber das ist so einfach. Es muss wieder dort bestmöglich unterstützt werden.
Sagt Robert Thalhammer von der Bildungsdirektion Oberösterreich. Er leitet den pädagogischen Bereich der Bildungsregion Gmunden-Vöcklabruck. Wir haben ihn als Experten aus Behördensicht interviewt. Er hat aber nach unserem Gespräch auch noch betont, dass die eigentlichen ExpertInnen in Sachen inklusive Bildung seine im Interview erwähnten MitarbeiterInnen und Mitarbeiter aus dem Diversitätsmanagement seien. Wir werden uns jedenfalls weiterhin mit dem Thema inklusive Bildung hier im Freien Radio Salzkammergut auseinandersetzen. Jetzt wechseln wir das Thema und schauen auf die aktuellen Regierungsverhandlungen in Österreich. Die mit der Regierungsbildung beauftragte FPÖ ließ ja schon im Wahlkampf durchklingen, dass sie umfassende Veränderungen im Mediensektor anstrebt. Und auch in den letzten Wochen sind immer wieder Ideen zum Umbau der österreichischen Medienlandschaft zu hören gewesen. Was genau die kommende Regierung in Sachen Medienpolitik vorhat, ist zum Zeitpunkt des Widerhall-Redaktionsschlusses noch nicht bekannt. Aber am 4. Februar, vor genau 25 Jahren, wurde eben die schwarz-blaue Regierung unter Wolfgang Schüssel angelobt und freie Medien, wie auch das freie Radio Salzkammergut eines ist, standen in der Folge vor finanziell existenzbedrohlichen Kürzungen. Freie Radios und Community-Fernsehen, insgesamt der nicht kommerzielle Rundfunk, bereichern die österreichische Medienlandschaft als Orte der Meinungsvielfalt und des gesellschaftlichen Engagements. Jede Bürgerin und jeder Bürger hat hier die Möglichkeit, sich einzubringen und Medien zu gestalten. Immer wieder stehen die Community-Sender aber unter Druck, sei es durch finanzielle Kürzungen oder versuchte politische Einflussnahme. Die aktuelle politische Lage gibt durchaus Grund, sich darüber Gedanken zu machen. Was bedeuten Veränderungen im Fördersystem für unabhängige Medien? Welche Rolle spielen diese Medien in unserer Demokratie? Und warum ist es gerade jetzt so wichtig, sich für ihre Existenz stark zu machen? Julia Mülliger, Geschäftsführerin des Freien Radios Salzkammergut, hat sich diesen Fragen in einem Kommentar gewidmet mit dem Titel »Hände weg vom nicht kommerziellen Rundfunk«. Sie ordnet die aktuellen medienpolitischen Entwicklungen ein und zeigt auf, warum die freie Berichterstattung und die Vielfalt der Stimmen nicht nur ein demokratisches Ideal, sondern eine Notwendigkeit sind.
Ein Vierteljahrhundert nach der ersten schwarz-blauen Bundesregierung steht der nicht kommerzielle Rundfunk in Österreich erneut unter Druck. Die aktuellen medienpolitischen Debatten zeigen, dass die Bedeutung von freien Radios und Community-TV oft ignoriert wird. Dabei sind sie essentiell für eine funktionierende Demokratie. Sie geben jenen eine Stimme, die sonst oft nicht gehört werden. Vereinen, NGOs, Bildungseinrichtungen, engagierten BürgerInnen, Kunst- und Kulturschaffenden und Kindern. Sie sind Plattformen für zivilgesellschaftliches Engagement, kulturelle Vielfalt und lokale Berichterstattung. Im Freien Radio Salzkammergut engagieren sich über 150 Ehrenamtliche und in ganz Oberösterreich sogar mehr als 500 Freiwillige aktiv an den Programmen der Freien Radios, die von Kunst und Kultur über Klimaschutz bis hin zu sozialen Themen reichen. Diese Vielfalt ist nicht nur ein Ausdruck von Meinungsfreiheit, sondern auch ein Beweis für gelebte Demokratie. Die Erfahrungen aus der Vergangenheit sind alarmierend. Bereits unter der ersten schwarz-blauen Regierung im Jahr 2000 wurden freie Medien durch massive Förderkürzungen an den Rand des Ruins getrieben. Jetzt mit einer möglichen Neuauflage dieser politischen Konstellation droht eine Wiederholung dieses Szenarios. Die FPÖ hat klargemacht, dass sie die Medienlandschaft umbauen will. Das Beispiel Ungarns zeigt, wohin das führen kann. Unabhängige Community-Radios wurden dort weitgehend abgeschafft. Es ist höchste Zeit, dass die Bedeutung der nicht kommerziellen Medien in den Fokus rückt. Sie sind keine netten Zusatzangebote, sondern essentielle Säulen für Medienvielfalt und demokratische Teilhabe. Ihre Finanzierung muss gesichert bleiben, um eine Monopolisierung der Meinungshoheit durch staatlich gelenkte oder kommerziell dominierte Medien zu verhindern. Die drohenden Förderkürzungen würden unverhältnismäßig hart auf die freien Medien treffen und könnten deren Existenz ernsthaft gefährden. Ein demokratischer Staat darf nicht zulassen, dass kritische und unabhängige Stimmen zum Schweigen gebracht werden. Wer Medienvielfalt will, muss freie Radios und Community TV stärken, nicht schwächen. Medienfreiheit ist nicht verhandelbar. Hände weg vom nicht kommerziellen Rundfunk.
Das war ein Kommentar von Julia Müllegger. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein freies, nicht kommerzielles Radio in der Region zu haben, ist etwas Besonderes. Ein Radio, das kostenlose Sendeminuten für Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung stellt. Eine Möglichkeit der demokratischen Teilhabe für jeden und jede von uns. Deshalb ein Appell an Sie, liebe Zuhörende. Medienfreiheit ist ein hohes Gut. Halten Sie die Augen und Ohren offen, wie es in Sachen Medienpolitik weitergeht. Im Radio werden wir an diesem Thema selbstverständlich dranbleiben und bringen gleich nächste Woche ein Interview mit dem Medienwissenschaftler Jakob Moritz Eberl zum Thema Medien, Demokratie und Wissenschaftsskepsis, wo natürlich auch die aktuellen Geschehnisse rund um die Regierungsverhandlungen im Bereich Medien thematisiert werden. Das war der Widerhall für diese Woche. Magdalena Stammler bedankt sich ganz herzlich fürs Zuhören. Die Sendung steht wie immer zum Nachhören und zum Download bereit auf unserer Website freiesradio.at.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.